Manche Geschichten klingen zu fantastisch, um wahr zu sein. Manche Fügungen wirken wie sorgsam inszeniert. Martina Pfeiffer, die eine gestandene Person ist und nicht zu Spintisierereien neigt, berichtet von einem Traum.
Ich wusste, ich muss mir was Neues suchen, neues Domizil. Hatte ich einen ganz intensiven Traum, dass ich irgendwo in einer Küche gestanden bin und ganz profan, ich weiß nicht, irgendwie abgewaschen oder Salat geputzt oder sonst was gemacht habe. Und ich hatte einen Ausblick und ich habe ringsherum die Berge gesehen. Und irgendwie war das so ein tiefes Gefühl und Bedürfnis, das zu finden. Und ich glaube, das war ich schon 2 Jahre im Haus, ist mir das plötzlich aufgefallen und dann war das war mein Traum.
Im Traum stand sie in einem alten Haus, aber da wusste sie natürlich noch nicht, dass das ein Schloss war, Weikertsham, und dass dieses Schloss ihr Traumschloss werden und ihr Leben umkrempeln sollte. Kühn und eigensinnig, aber auch etwas vorwitzig, wie es aufragt, das turmartige Gebäude mit dem steilen Satteldach. Eines der eigentümlichsten Baudenkmäler Oberbayerns, etwa 2 Kilometer südlich der Innbrücke bei Wasserburg, auf dem östlichen Innhochufer. Im 16. Jahrhundert diente es als Patriziersitz einer Wasserburger Familie, aber es ist viel älter, wurde im auslaufenden Mittelalter erbaut. Erstaunlich viele Fenster geben dem schlanken, fünfgeschossigen Bau etwas Graziles. Die Fassadenmalereien in Ockergelb, Magentarot, Resedagrün machen das Haus anmutig, edel, heiter. Fast wie eine Fata Morgana taucht es plötzlich auf, wenn man sich über die hügeligen Wiesen annähert. Man rechnet nicht mit einem kleinen Schloss, direkt neben Bauernhöfen, Scheunen, Misthaufen. Weikertsham verblüfft. Ein paar Mal im Jahr öffnet Martina Pfeiffer ihr Schloss für Kunst und Feste. Es gibt je nach Jahreszeit Essbares und besonderen Wein. Dann setzt sich das Haus in Szene und scheint sich in den bewundernden Kommentaren der Gäste zu sonnen. Einige können sich sogar noch erinnern an das Schloss, als es völlig verfallen war.
Da hat man also richtig Angst gehabt, jetzt geht wieder etwas Schönes zugrunde, ne? Und freut mich, was daraus geworden ist. Freut mich sehr.
Wie konnte eine Frau allein eine solch gewaltige Sanierung stemmen? Für ihren extremen Einsatz bekam Martina Pfeiffer 1994 den Denkmal-Oscar, den Denkmalpreis der Hypo-Kulturstiftung. Eine Besucherin strahlt.
Wenn man von der Seite kommt, wenn man dann erstmal nur die Spitze sieht und dann so langsam den Berg hochfährt und das Schloss so auftaucht, ist super, sieht toll aus. Und dann die Berge im Hintergrund und so. Also man vermutet es hier nicht. Und es kennen auch die wenigsten. Also ich habe jetzt festgestellt, dass viele sagen, wie ein Schloss hier.
Die ganze Form von dem Schloss hat mich natürlich auch sehr stark beeindruckt. Weil sowas, sonst gibt es das hier nicht. Sonst ist ja die bayerische Architektur eher so ein bisschen flach und gedrungen. Und hier ist es, geht so richtig in den Himmel rauf.
Unter den Gästen ist Armin Göttler. Er kommt aus Wasserburg und ist Diplom-Restaurator. Beim Gespräch stellt sich heraus, dass er eine ganz spezielle Beziehung zu Weikertsham hat. Er war nämlich an der Sanierung beteiligt. Gekannt hat er das Haus schon lange vorher.
Von Spaziergängen und halt, weil mich der Bau selber interessiert hat. Es war halt in einem erbärmlichen Zustand, also keine Fenster, Dach eingebrochen, Anbau eingefallen, Stallung eingefallen, Zustand, innen Böden zum Durchbrechen, Decken eingestürzt. Fresken in einem ruinösen Zustand, eigentlich abbruchreif. Es haben sich auch viele Leute, die ich kannte, eigentlich dafür interessiert und wollten das eigentlich auch immer haben von den Bauern, aber es war einfach nie möglich. Also auch zum Ankauf, und hat immer abgelehnt. Und irgendwann hieß es ja, Frau Pfeiffer hätte Schloss. Da haben wir gesagt, ja toll. Und dann ist halt die Restaurierung losgegangen von dem Ganzen.
Fast alle der beteiligten Fachleute stammen wie Armin Göttler aus der Umgebung. Altes, solides, handwerkliches Können war gefragt. Es war eine aufregende Zeit mit vielen Entdeckungen.
Also es war nur ein Turm und ursprünglich pro Stockwerk immer nur ein Raum. Also das war halt ein Jagdschloss. Also in der Hochrenaissance war das sehr luxuriös. Also es ist nicht bewohnt worden, das Schloss. Ja. Das war nur für Jagdgesellschaften, also nur für Festivitäten. Schloss selbst, also von meinen Eltern weiß ich das noch, müsste irgendwie, da waren auch dann, also nach dem Krieg Flüchtlinge untergebracht. Also das war so eine richtige Notunterkunft, die ist immer wieder für was anderes hergenommen worden. Aber es ist halt einfach, kurz vor dem Abbruch, hat dann auch eine Zwangs, Notsicherung mit einem Dach vom Landesamt bekommen, das halt dann nicht vollkommen einfällt.
Die Geschichte von Weikerzam ist gut ausgegangen und das Lehrstück einer Schlosssanierung. Aber es war eine Rettung in letzter Minute. Das freut einen dann doch, sagt Armin Göttler, denn allzu oft verfallen die schönsten Häuser.
Also erstens mal sind es sehr hohe Kosten, sowas zum Renovieren. Und das zweite Problem ist, dass meistens die falschen Leute das Gebäude haben. Nicht verkaufen wollen oder einfach ganz andere Interessen haben, also entweder nur am Grund. Die Verpflichtung, die besteht eigentlich schon laut Gesetz, aber er sagt, er hat auch kein Geld. Und damit ist das halt erledigt und dann darf er es zum Beispiel nicht abbrechen. Aber wenn es dann einfällt und Einsturz gefährdet ist, dann gibt es eine Abbruchgenehmigung. Und deswegen stehen auch oft wunderschöne alte Häuser leer, 10, 20, 25 Jahre. Und dann ist der Zustand so schlecht, dass die Abbruchgenehmigung erteilt werden muss. Und das ist halt dann der Verlust.
Martina Pfeiffer und ihr Schloss. Die Geschichte einer Leidenschaft. Die gebürtige Münchnerin ist vor 30 Jahren in die Gegend gezogen und hat in Wasserburg einen Trödel- und Antiquitätenladen eröffnet. Heute ein feines Geschäft für Wohnen und Leben. Martina Pfeiffer gestaltet auch beruflich Räume und richtet Häuser ein. Sie kann sich Dinge gut vorstellen und Lösungen erkennen, entwickelt Visionen und setzt sie in die Tat um. Eine Fähigkeit, von der sie nicht ahnen konnte, wie sehr sie sie noch brauchen würde. Eigentlich war sie ganz zufrieden in ihrem kleinen gemieteten Bauernhaus in der Nähe von Haag. Doch dann musste sie ausziehen und nahm das als Chance, nach etwas Eigenem zu suchen. Natürlich wollte sie vernünftig sein.
Dass ich mir das erstmal keinem Menschen erzählen, weil jeden, den du triffst, der wird es dir ausreden. Und das wollte ich ja nicht. Und zu der Zeit habe ich dann schon ein paar Unterlagen gehabt, so eine Schmalspursanierung, das mal irgendjemand ausgearbeitet hatte. Und das sollte dann irgendwie, glaube ich, 380.000 Mark kosten. Und ich habe mir gedacht, also, wo soll ich das hernehmen? Ne? Und dann bin ich eben mit meiner Freundin Ulla da in das Haus über die Leitern, über Balken balanciert und haben wir es angeschaut. Und dann sagt sie, schaut mir so an, sagt sie, es ist total verrückt. Aber du musst das machen und du machst das auch. Es wird ungefähr 1,2 Millionen Mark kosten. Und dann habe ich einen Lachkrampf gekriegt. Da habe ich gesagt, natürlich, weil ich das Geld habe. Habe gesagt, aber das wird auch kommen, wenn es das du machen sollst. Und so war's. Und dann kam natürlich erst einmal noch ein paar Wochen dieses euphorisierende Gefühl. Und dann kam erst mal der große Plumps, wo man dann gemerkt hat, wie sehr man an die Grenzen kommt.
Allein anderthalb Jahre gingen drauf, um die komplizierte Finanzierung zu klären, welche Förderungen beansprucht werden konnten, Entschädigungsfonds, Zuschüsse von Bund, Land, Landkreis, zinslose Darlehen.
Ich bin dann einfach ganz penetrant aufs Denkmalamt gefahren und habe mich auf die Bank gesetzt, bis der hohe Herr mal aus seinem Zimmer raus ist. Weil wenn der einem anschauen muss und Nein sagen, das fällt ja viel schwerer, als wenn man irgendwie einfach am Telefon das sagt.
Durchhänger gab es immer wieder. Als einmal alles blockiert war, die Verhandlungen mit den Behörden völlig festgefahren, da war sogar Martina Pfeiffer am Ende ihrer Kraft.
Und dann habe ich auf die Wände getrommelt und habe geschrien, du blödes Haus, wenn du mir nicht hilfst, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. War ich wirklich verzweifelt. Da haben wir dann auch kurz drauf dann diese Malereien gefunden. Und das war dann natürlich auch wieder so eine Tür, wo man dann wieder die Zuschüsse besser ködern konnte. Ne?
Sogar einen runden Tisch gab es einmal im Kultusministerium. Die Herren von allen beteiligten Ämtern setzten sich zusammen und rechneten nochmal neu. Als im März 92 endlich mit der Sanierung losgelegt wurde, gab es beim ersten Spatenstich für den Anbau gleich eine erfrischende Überraschung.
Eine sprudelndste Quelle. Da ist binnen Minuten die ganze Baugrube von Wasser gelaufen. Dann habe ich mir gedacht, Wasser ist für mich Glück. Und die waren zwar dann erstmal ziemlich geschockt, aber für mich war das irgendwie so, wenn was sprudelt, dann geht was vorwärts. Und Wasser kann sich ja überall durchschlängeln. Das findet ja immer seinen Weg.
So hat Martina Pfeiffer mit ihrer Art, die Dinge richtig für sich zu deuten, auch diese Krise überstanden. Heute, 15 Jahre nach der Sanierung, führt die Schlossherrin strahlend durch ihr 550 Quadratmeter Reich. Die Räume sind hell und lichtdurchflutet. Das Haus hat über 60 Fenster nach allen Himmelsrichtungen, was ganz außergewöhnlich ist und von früherem Reichtum zeugt, denn Glas war fast so teuer wie Gold. Lissy und Sam, die zwei Border Terrier, prüfen jeden Besucher, der durch die als Eingang genutzte Seitentür ins Haus kommt.
Zwei ganz familienfreundliche, aber katzenfeindliche Lebewesen.
Im Erdgeschoss ein wohlproportionierter Gewölberaum mit zwei Säulen, eine aus Granit, die andere aus rotem Marmor und aus einer völlig anderen Zeit, was schon wieder eine eigene und rätselhafte Geschichte wäre. Ursprünglich waren hier die Remisen für Pferde und Kutschen, zuletzt dann ein Stall. Die Mauern sind bestimmt einen halben Meter dick und alle aus Ziegeln. Auch das ist selten, Ziegel waren teuerstes Baumaterial. Im schmalen Flur ein freigelegtes Stück Fresko. Hinter einem abgeblätterten grünen Farbschichtrest leuchtend kobaltblau die Zahlen 1893. Ein Überrest der letzten großen Sanierung.
Und das besonders Nette war ja, dass wir um 1993 fertig worden sind, also genau 100 Jahre vorher. Da war es auch noch in adeliger Hand, allerdings wahrscheinlich sehr verarmter Adel. Die haben Landwirtschaft betrieben, aber die haben immerhin so viel Geld gehabt, dass sie sich mal Strom verlegt haben, es gab Licht. Und diese typische, schon in Jugendstil übergehende Malereien, die hat man auch im ganzen Haus wiedergefunden. Dieses ganz strahlende Blau und mit dem Grün in Verbindung. Also das war wahrscheinlich noch die letzte Blüte. Und dann ist es wirklich 100 Jahre fast nur bergab gegangen, kann man sagen. Da gibt es noch Ecken. Ich glaube, die Anzahl geht teilweise bis über 60 Schichten. Dadurch, dass es eben unsaniert blieb, gerade in den ganz gefährlichen Nachkriegsjahren, es hat ja nie hier irgendwie eine größere Elektrifizierung gegeben, es hat also nur Licht gegeben, aber über Putz, auf Putz und kein Abwasser, kein Wasser ist reingelegt worden. Jetzt sind die Wände natürlich absolut unbetouched gewesen. Das war eben gerade das irrsinnig Interessante dran.
Im Erdgeschoss liegt auch die alte Schlossküche mit Brunnen und offener Feuerstelle. Unter einer Falltür gelangt man in den alten Keller. Wer da sofort an geheimnisvoll schlummernde Schatztruhen denkt, der täuscht sich.
Da war so gut wie nichts. Also altes, verrostetes Eisen, aber auch nichts Wertvolles. Also einfach nur Gerümpel. Weil das Haus war ja 30 Jahre Abenteuerspielplatz der Wasserburger Jugend und wahrscheinlich auch anderen Wasserburgern, die wahrscheinlich, also ich hab's gehört, dass einer sich gebrüstet hat, er hat die ganzen Beschläge und alles raus und hat es halt am Flohmarkt verkauft und da war absolut nichts mehr da.
Selbstverständlich wurden für die Sanierung nur alte Baumaterialien verwendet und die Handwerker freuten sich, dass sie ihre alte Kunst wieder anwenden konnten. Schmale Holztreppen winden sich jetzt die Stockwerke hinauf. Ursprünglich war der Zugang zu den einzelnen Etagen des hohen, schlanken Gebäudes nur von außen.
Und das muss man sich so vorstellen, in der allerersten Bauzeit ist man praktisch über die Außentreppe, ist man dann hier reingegangen.
Im ersten Stock sind die Decken noch relativ niedrig. An vielen Stellen sind Teile von Fresken freigelegt. Die Denkmalschützer sind immer wieder in Begeisterung ausgebrochen. In der Loggia das Fantastischste.
Hier die ganze Wand ran, diese Tapisseriemalereien. Es waren große, wie so Stoffabgehängte mit Quasten, sehen Sie es? So. Und da oben diese ganz filigrane florale Renaissance-Malerei. Da sind ja auch Putten und Früchte und Obstkörbe und da ist so eine Sprengvase mit Blumen, die ganze Etage. Und wir haben einen wiederverwendeten Balken gefunden. Da war dann mit den gleichen floralen Malereien eine Balkendecke in diesen beiden. Also das war ja nur ein Raum in diesem Ganzen. Aber wir haben ihn da oben drin ruhen lassen. Wir haben ihn nicht rausgenommen, da schläft er, bis vielleicht irgendwann mal wieder jemand renovieren muss und ihn entdecken kann.
Der Ausblick von hier ist schon atemberaubend.
Hier so auf den kleinen Weiher und jetzt so in das Grün.
Alle Farben in den Räumen leuchten durch das viele Licht, das durch die Fenster hereinflutet. Die Heizkosten sind niedrig, sagt die Schlossherrin. Jeder Strahl der flach stehenden Sonne wird im Winter in Wärme umgewandelt.
Und jetzt sieht man schon, dass da jetzt sozusagen die Belle Etage war. Da ist die Raumhöhe schon mal einen ganzen Meter höher. Und original muss man sich das so vorstellen, dass das nur ein einziger Raum war, mit ringsherum Fenster. Das ist jetzt unser Herzstück, der Raum, wo man sich natürlich am allermeisten aufhält und wo auch die Gäste dann hocken bleiben, die Küche.
Unter einer Fensterreihe eine gemauerte Küchenzeile mit Steinbecken. Und genau das ist die besagte Stelle aus dem Traum mit dem Schlüsselerlebnis.
Da, genau hier, da.
In der Belle Etage befindet sich auch das riesige Bad. Der pure Luxus, sagt die Hausherrin. Vorher gab's ein Plumpsklo im Garten. Immer höher, immer luftiger, immer verwegener. Noch einen Stock drüber ist das private Wohnzimmer.
Ein absoluter Ort der Ruhe. Ich sage immer, das ist wie im Schiffsbauch. Man fühlt sich so geborgen mit der Holzvertäfelung. Die ist original, das ist eine Frühbarocke, also ganz schlicht, aber sie ist original. Das ist etwas, was die Bauforscher total fasziniert hat. Das ist einer der, weiß nicht, ob es der einzigste ist, aber eine der ganz wenigen historischen Dachausbauten. Weil normalerweise hat man Dachgeschosse ja nur für Lagerungen und sowas hergenommen, aber das eben war damals schon auch ein Wohnraum.
Es ist ein Ort zum Innehalten und Auftanken.
Und so viele sagen, ja, können Sie das noch genießen? Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, das Erste ist, sieht man heute die Berge, wie wird's Wetter, wie sind die Wolken und dieses Gefühl, man ist ja hier schon auf Vogelflughöhe, das ist alles Genuss für mich.
Und dazu kommt, dass man weiß, dass das alles gar nicht selbstverständlich ist, sagt Martina Pfeiffer. Dieser Schlossherrin wurde nichts als Erbe in die Wiege gelegt.
Und wenn man sich so hart erarbeitet wie ich, vor allem, wir haben jetzt die ganze Zeit nur von diesen 3 Jahren Bauzeit gesprochen, die ja eine gewisse Dynamik hatten, wo was vorwärts gegangen ist, wo direkt ein Abenteuer war. Aber das wesentlich anstrengende, schwierigere waren ja dann die 15 Jahre danach, das Ganze hier zu erhalten, die Schulden zu begleichen, das zu erwirtschaften, der Kampf. Der ganz kleine, bescheidene, wo man nimmer drüber spricht, der aber eigentlich viel anstrengender ist. Und da ist schon viel anderes gestrichen, dass man da dann auch das erhalten kann.
Und wir erklimmen auch die letzte schmale Stiege bis unter die oberste Spitze des steilen Dachs.
Die Falltür. Das ist jetzt die letzte Spitze im Schlafzimmer. Schauen Sie, da sieht man, das ist jetzt so grell, aber da sieht man schon mal, ist man wirklich drüber über alles. Also wir sehen es je nach Witterung, das sind natürlich die ganzen Berchtesgadener und so weiter. Man sieht teilweise bei herbstlichem Föhn weit, weit teilweise bis zu den Großvenedigern rein. Und so rüber fast bis Garmischer. Dieses Licht und die Sonne und die Freiheit hier, das ist das Allerschönste für mich.
Winzig unter uns die 3 Bauernhöfe von Weikertsham, von denen 2,5 noch bewirtschaftet sind. Früher stand das Schloss hier ganz allein.
Und der Nachbarhof, der dann später mal der Eigentümer war, das war dann der erste. Der war sozusagen dem Schlossherrn Dienst verpflichtet. Und jetzt ist es mehr oder minder umgekehrt.
Kurzer Abstecher in den Nachbarhof, zum Bauern. Nur weil man sich mit ihm auf das Erbpachtmodell geeinigt hat, konnte das Schlossrettungsprojekt überhaupt durchgezogen werden.
Ja, jetzt hat nicht. Grüß Gott. Lass sie jetzt allein, gell?
Sepp Unterhuber empfängt mich in der Laube vor seinem hellocker gestrichenen Hof. Ein Farbton, der absolut zum Schloss passt. Ist einem, wenn man hier aufwächst, überhaupt bewusst, welch noble Nachbarschaft man da hat?
Schon, nein, nicht. Also, so viel ich weiß, hat es mein Urgroßvater dazu gekauft. Und dann ist, so hat es mir meine Mutter immer erzählt, dann ist der Wohnraum Zwangsbewirtschaftung nach dem Krieg da unterlegen. Und natürlich auch dementsprechend dann angewirtschaftet worden. Und für uns war es natürlich immer schwierig, weil wir haben nicht so richtig, wie soll ich jetzt sagen, so richtig was zum Anfangen gewusst damit. Auf der anderen Seite ist der Denkmalschutz dahergekommen und hat gesagt, ja, da gehört was da und so und hat uns immer da in Anführungszeichen motivieren wollen. Und ja, das war ein jahrzehntelanges Hin und Her. Und es sind auch immer wieder mal Interessenten auftaucht. Verkäufer, direkt total Verkäufer wollten wir es nicht. Und über die Jahre ist mir der Gedanke gekommen, dass man es irgendwie auf Erbpachtbasis da machen könnte. Und dann habe ich einen guten Bekannten in der Sparkasse Wasserburg und mit dem habe ich mal gesprochen. Dann hat er gesagt, ja, er schreibt es intern aus und so weiter. Und dann hat sich da unter anderem die Frau Pfeiffer eben gemeldet da bei uns. Und da hat eigentlich die Chemie gestimmt und die Vorstellungen, die sie so entwickelt hat, haben wir gesagt, passt eigentlich auch. Weil es ist ja nicht ein Gebäude, so 0815, wo man alles draus machen kann, sondern man ist ja da ein bisschen festgelegt.
Dass eine Frau ganz allein die Sanierung packen würde, war für Sepp Unterhuber kein Thema. Warum soll eine Frau das nicht schaffen? Frauen sind zäh.
Da muss ich es echt bewundern. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Zutrauen, mein, wissen Sie, bei uns Bauern da, da haben Frauen vielleicht immer schon mehr eingebunden gewesen und haben auch da die Lasten mitgetragen. Durch das vertrauen wir mehr, die Frauen mehr. Aber nein, das hat man ja gleich gemerkt, dass sie da schon einen Unternehmergeist hat und weiß, von was es redet. Und ja, ich muss sagen, sie hat das durchgezogen, allen Respekt. Es haut auch gut als Nachbarin hin.
Sogar, dass durch das Schloss manchmal bei Ausstellungen viele Autos nach Weikerzam gelenkt werden und um seinen Hof herum parken, findet der Nachbarbauer überhaupt nicht tragisch.
Erstens einmal ist uns auch klar, dass die Frau Pfeiffer da ja finanziell erhebliche Aufwendungen gehabt hat und dass sie dadurch natürlich auch mal vereinfacht gesagt was umdrehen muss. Mal jeder, der ein bisschen rechnen kann, der weiß das. Und es ist ja auch schön, sagt man einmal, wenn das Schloss irgendwo eine Bedeutung erlangt. Ja, so sehen sie mir eigentlich schon auch.
Martina Pfeiffer steht im Schlossgarten und betrachtet ihr Werk von 15 Jahren. Als Abgrenzung Bäume, viele Sträucher, mittendrin Rosenbüsche. Als große Schattenspender die Rubinie und die Platane, die wir vorhin schon von oben gesehen haben. Der Teich mit Hunderten von Fröschen und Molchen. Manchmal wohnen hier Eisvögel und ein Neuntöter. In der Esche quartieren sich immer wieder die Dohlen ein. Es ist keine abgezirkelte Natur. Der Garten wirkt wild, lässig. Er ist der ganze Stolz der Hausherrin. Nichts war hier, auch nicht der Weiher.
Nicht einmal ein Busch. Und auch, wir haben ja das ein bisschen terrassiert. Weil der Hang ist einfach so runtergelaufen. Ganz früher war vorne das Tor, der Eingang. Da war hier richtig groß eine Einfahrt. Und man sieht es vorne von der Fassade, da war das Eingangstor. Und das hat natürlich ganz anders ausgeschaut, war das schon hochherrschaftlich. Da sieht man das Tor. Und da ging es so richtig rauf und ich habe so einen alten Stich. Und hier kann man also wunderbar erkennen, da war das Portal. Auf dem Portal, da sitzt Justitia mit Schwert und Waage, weil eben besagte Familie Reiter, da oben mit dem Pferd im Allianzwappen, das waren Justitiare. Und dieser Reiter, der hat in München am Frauendom eine Grabtafel. Und da steht so Justitiar und Herr zu Weikerzam. Und dieser Schrägstrich mit drei Gimpel, das war das Wappen von den Gumpesheimer, von der Patrizierfamilie. Und die Reiter waren adelig. Und in der Zeit waren eigentlich die Patrizierfamilien reicher wie der Landadel. Es ist sehr, sehr oft vererbt worden. Und die erste urkundliche Erwähnung ist 1499, wie es an eine Tochter Gumpelsheimer vererbt worden ist. Und da wurde dann auch diese erste bekannte große Sanierung vollzogen. Und diese Fassung ist jetzt vorne auf der Fassade. Ganz oben ist die wunderschöne Sonnenuhr. Und original war das Haus flächendeckend bemalt. Also das war so richtig mit Obst und Gehängen und Ranken und Blüten und so richtige schöne reine Renaissance. Aber wie Sie hier unten sehen, das sieht man ganz deutlich noch so ein Farbrest.
auf der Originalputzschicht. Es gibt also auch eine Fassung noch vor der Renaissance. Beziehungsweise es geht schon stark ins Frühbarocke, die Fassade jetzt. Heiter und bunt und eben, wie gesagt, das war ja ein Lustschlösschen, einfach wo wahrscheinlich in der Belle Etage getanzt worden ist und eigentlich angenehme Dinge nur waren.
Am liebsten würde Martina Pfeiffer vermutlich auch gern tanzen lassen im Schloss. Das mit der Nutzung ist nämlich ein Problem. Für große Gesellschaften, Hochzeiten zum Beispiel, ist das Haus oft zu klein. Und Konzerte rentieren sich auch nicht, wenn nur 70, 80 Leute Publikum kommen können. Seit einigen Jahren bietet sie Bed and Breakfast, dass zumindest ein bisschen was in die Schlosskasse kommt. Es ist schon eigenartig.
Ich merke zum Beispiel, wenn lange Zeit keine Gäste da sind und nur wir alleine im Haus sind, dann wird es, hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber da wird es fast ein bisschen traurig. Und wenn dann wieder irgendein schönes Fest war oder die Ausstellung und es wieder voll Leben ist, dann kommt wieder diese Beschwinglichkeit raus. Und ich mache das auch wirklich ab und zu, dass ich wirklich sage, jetzt laden wir wieder mal ein paar Leute ein und feiern gescheit. Das braucht das Haus. Das braucht diese Heiterkeit, diesen Input von Lust und Leidenschaft.
Apropos Leidenschaft. Durch das Schloss hat Martina Pfeiffer auch ihren Liebsten gefunden. Das Schloss hat die beiden zusammengebracht. Dass die Traumschlossgeschichte auch noch diese Wendung nimmt, ist fast schon unglaubwürdig. Edmund Ernst gesellt sich zu uns an den Gartentisch mit Blick auf den Teich. Der gebürtige Wasserburger kennt Weikertsham schon seit er sich erinnern kann.
Das Schloss ist eigentlich seit meiner frühesten Kindheit Begriff für mich, weil es gibt ja an jedem Ort gibt's so Wanderwege, wo die Familien am Sonntag einen Sonntagsausflug machen. Und so war das bei uns auch. Wir sind also am Sonntag oft hier den Weg von der Stadt rauf, hier am Schloss vorbei bis nach Gutstrass. Und deswegen kenne ich also das Schloss schon sehr früh. Und ich habe also in Erinnerung, da hat es also auch schon sehr schlecht ausgeschaut. Und so um 1980 rum, wie ich also aus der Schule gekommen bin, da war das eine richtige Ruine schon.
Edmund Ernst erinnert sich gut, wie sein Vater versucht hat, für das Schloss zu kämpfen.
Weil mein Vater ja auch denkmalschützerisch aktiv war in Wasserburg, der war Museumsleiter und Archivar. Und es war ihm ein sehr großes Anliegen, dieses Gebäude auch zu retten, was ihm aber nicht gelungen ist. Also er hat oftmals einen Vorstoß unternommen bei den Besitzern, aber da war halt zu der Zeit nichts zu machen.
Immer wieder hat Edmund Ernst damals das Haus fotografiert, einfach so, um den Zustand zu dokumentieren. Später zog er weg und dachte nicht mehr an das Schloss. Viele Jahre danach, als er schon im nahen Albaching lebte, erfuhr er zufällig von der Sanierung.
Entweder aus der Zeitung oder von Bekannten. Und dann bin ich mal vorbeigefahren, habe mir das angeschaut, ob das wirklich stimmt. Und dann habe ich der Martina einfach einen Brief geschrieben und habe geschrieben, dass ich das halt so bewundernswert finde, dass sie den Mut gehabt hat, diese Ruine da zu sanieren. Und ich hatte dann auch ein Bild, das mein Vater als Kind, auch als 16-Jähriger gemalt hat, von dem Gebäude, der Bleistiftzeichnung. Das muss dann um 1922 dürfte es gewesen sein. Das habe ich dir dann auch geschenkt.
Das Glück wich fortan nicht mehr von Weikertsham. Das erste große, rauschende Fest führte geradewegs zum Bund fürs Leben.
Bin ich zur Einweihung gekommen, ja. Und dann bin ich halt immer öfter gekommen, wie das halt so geht.
Und dann hat es eingeschlagen.